HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. In dieser Ausgabe der Hörbuchzeit sprechen wir über das neue Hörbuch von Lola Randl, Angsttier. Zwei Städter treffen auf das Landleben und die Natur. In Brunnenstraße von Andrea Sawatzki verarbeitet die Autorin die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters. Und wir hören Ulrich Tukur und Christian Redl in Vom Zauber einer verwehenden Sprache, deutsche Gedichte und Balladen. Die Autorin Lola Randl wurde 1980 in München geboren und arbeitet als Drehbuchautorin und Regisseurin für Kino und Fernsehen. Mit ihrem Roman Der große Garten war sie für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert. Lola Randl ist mit ihrer Familie von der Stadt aufs platte Land gezogen, ein kleines Dorf in der Uckermark, und saugt seither Honig aus dieser Konstellation. Sowohl in der Fernsehserie Landschwärmer als auch in dem Kinofilm Von Bienen und Blumen thematisiert sie das Zusammentreffen von Stadtmenschen mit der Landbevölkerung. Wie sieht's denn jetzt mit dem neuen Roman Angsttier aus, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, sie fügt ihrem Lieblingsthema eine neue Komponente hinzu. Also auch dieser Roman spielt auf dem Land, aber es kommt was Unheimliches, Dämonisches hinzu. Also es geht schon Richtung Psychothriller.
Na, das klingt doch ganz gut. Worum geht's genau?
Also ein junges Paar, Friedel und Jakob, will aufs Land ziehen und sucht dort ein Häuschen. Sie finden auch eines, das sie einer alten Frau abkaufen wollen. Man spürt aber ja schon bald ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Friedel und Jakob. Er stammt so aus unklaren familiären Verhältnissen, ist eher so der Künstlertyp. Sie weiß, was sie will und ist eine Tochter aus reichem Hause. Ihr Papa Wolfram gibt dann auch Geld für den Kauf des Hauses. Und am Tag der Beurkundung läuft es dann nicht ganz so, wie Jakob es erwartet hat. Überraschenderweise sind nämlich auch Friedels Eltern dabei.
Roswitha Annie Koch, geboren 4. September 1942 in Königsberg, im Folgenden Verkäufer genannt, fing der Notar zu lesen an. Frau Koch nickte und der Notar fuhr fort. Friedel Agneta Richter, geboren am 26. Februar 1986 in Göttingen, im Folgenden Käufer genannt, und Friedel nickte. Verkauft wird ein Grundstück. Jakob räusperte sich und unterbrach. Stopp, stopp, stopp! Ich bin ja auch Käufer. Ach, dann doch. Der Notar blickte in die Runde. Das kann man alles noch ändern. Im Entwurf hatten ganz eindeutig ihre beiden Namen gestanden. Da musste sich ein Fehler eingeschlichen haben. Wenn wir das Geld da reingeben, dann muss es auch Friedels Haus sein, statuierte Wolfram. Jakob sah Friedel an. Das konnte unmöglich ihr Ernst sein. Er forderte sie auf, das umgehend richtigzustellen. Sie hatte etwas feuchte Augen und schaute auf die Tischplatte. Dann sagte sie, dass es doch trotzdem ihr gemeinsames Haus sei, auch wenn nur ihr Name im Grundbuch stünde.
Da hörten wir Niko Holonitsch als Interpreten. Ja, das ist eine böse Falle. Jakob wurde hier eiskalt von Friedel und dessen Eltern ausgebotet.
Was macht das mit dem jungen Mann? Das kann ja nicht gut sein.
Nee, das ist nicht gut. Nach außen hin macht es wenig mit ihm. Nach erstem Groll scheint er sich damit abzufinden. Und dann ziehen die beiden dann auch in dieses Haus auf dem Land ein. Sie ist inzwischen schwanger von ihm. Er sammelt fleißig Material für ein neues Buch. Und er schreibt immer wieder an seine Mutter.
Liebe Mutter, so, jetzt ist es soweit. Ich werde wirklich Vater. Man darf das ja eigentlich erst nach 3 Monaten herumposaunen, aber bei dir ist das etwas anderes. Und ich halte auch einfach nicht aus, dass du es nicht weißt. Es gibt Momente im Leben, wo sich alles fügt, auch wenn davor alles durcheinander und unentwirrbar schien. Jetzt muss ich gar keine dunklen Gedanken mehr denken. Weißt du, Probleme gibt es nicht wirklich, sondern nur Gedanken an Probleme. Und wenn man nur die richtigen Gedanken denkt, ist alles in Ordnung.
Naja, so ganz in Ordnung ist es dann doch nicht. Man merkt bald, irgendwas stimmt nicht. Auch nicht an den Briefen, irgendwas stimmt nicht mit dieser Mutter. Was möchte ich hier aber nicht verraten? Und dazu kommt, das Haus wollte eigentlich ein Nachbar im Dorf kaufen. Der fühlt sich nun ausgebotet. Grundsätzlich verhalten sich die Nachbarn so ein bisschen barsch und ein bisschen unheimlich. Und dann eines Nachts, Jakob ist gerade nochmal aufgestanden und sitzt am PC, taucht plötzlich ein Gesicht am Fenster auf. Jakob bekommt einen Riesenschreck und blickt sich draußen um und dann fällt die Tür ins Schloss.
Er hörte ein knurrendes Fauchen aus den Büschen und etwas zeichnete sich schemenhaft gegen den Nachthimmel ab. Ein Tier, aber größer als ein Tier. Aufrecht. Jakob war voller Adrenalin. Sein Gehirn war ausgeschaltet. Er sah, dass das Fenster im Giebel offen stand. Wieder ein Fauchen. Jakob sprang am Spalier hinauf, die Dornen der Rosen schnitten sich in seine Haut, aber das war jetzt nebensächlich. Er schaute nicht hinter sich, spürte aber, dass es ganz nah war. Etwas ratschte ihn am Knöchel, gleich würde es ihn haben und herunterreißen. Er hatte Todesangst. Das kleine Fenster war die letzte Rettung. Eine Spitze bohrte sich in seine Hand, tiefer als die Rosen, aber Schmerz empfand er nicht und zog sich mit aller Kraft nach oben. Er ließ sich in den Flur plumpsen, sprang sofort wieder auf und knallte das Fenster hinter sich zu. Er spähte nach draußen. Nichts zu sehen.
Irgendwas, irgendjemand hat ihn also gebissen, die Wunde an der Hand schwert und will nicht heilen und von da an geht es mit Jakob bergab. Er kommt auch nicht mal recht weiter mit seinem neuen Roman, schließlich löscht er dann alle Dateien mit Material für das neue Buch, tut aber weiterhin so, als würde er schreiben.
Naja, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Shining von Stephen King.
Ja, genau. Hier spielt noch eine Dorfsage mit rein. Jakob interessiert sich sehr dafür und fragt sich, was es mit dieser Geschichte von überall behaarten Dorfbewohnern und einem sprechenden Pferdekopf auf sich hat. Jakob verstrickt sich mehr und mehr in seine Recherchen darüber und Schritt für Schritt entpuppt sich die vermeintliche Landidylle dann als handfester Albtraum.
Also so viel kann ich schon sagen, mir gefällt's. Ja. Wie gefällt Ihnen denn der Sprecher Nico Holonitsch?
Ja, es gibt ja keinen Ich-Erzähler, aber der Roman rückt Jakob natürlich schon sehr in den Mittelpunkt. Wir sind ganz bei ihm und Nico Holonitsch schlägt vor allem in den Briefen an die Mutter dann so einen ganz lockeren Ton an. So, alles gut, nichts passiert, ich habe alles im Griff. Aber es ist eine Lockerheit, der man das Aufgezwungene anhört. Also darunter lässt Holonitsch das Grauen so ein bisschen aufblitzen. Das Grauen, das den jungen Mann mehr und mehr gefangen nimmt. Und wir erfahren dann einiges über seine Kindheit mit der Alleinerziehenden Mutter, sein Bemühen, sich in der Welt zu behaupten, was immer wieder zum Scheitern verurteilt ist. Er kämpft immer dagegen an, ein Loser zu sein und sucht sich ausgerechnet eine Frau, die nie Schwierigkeiten zu überwinden hatte, die entsprechend leicht und entspannt durchs Leben geht. So was kostet die Welt. Sie bekommt alles, was sie will, er nichts. Das geht natürlich nicht gut aus am Ende, aber das verraten wir natürlich nicht.
Klingt aber ganz nach einer Empfehlung.
Ja, doch, es ist ein spannender Roman, wird hier auch sehr gut gelesen und Lola Randl legt einige Fährten, sodass man nicht recht weiß, woher das Grauen kommt. Das ist durchaus unterhaltsam, ohne allzu gruselig zu sein.
Lola Randl, Angsttier, gelesen von Nico Holonitsch. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 4 Stunden und 32 Minuten, ist bei Speak Low erschienen und kostet 18 Euro. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft, und zwar auf die Hörbuchbestenliste vom April. Auf den 3. Platz hat es Brunnenstraße von Andrea Sawatzki geschafft. Sawatzki, ehemalige Tatortkommissarin, ist also auch eine der vielen, die neben der Schauspielerei auch das Schreiben für sich entdeckt hat. Ihr erster Roman, Ein allzu braves Mädchen, war ein Krimi- bzw. Psychothriller. Brunnenstraße ist dagegen ein autobiografischer Roman. Dorothee Meyer-Karwick, was erzählt uns Andrea Sawatzki?
Sie führt uns in die 1960er und 70er Jahre. Sie ist 1963 auch in Schlehdorf geboren, in Oberbayern. Ja, und schon bis zu ihrem 8. Lebensjahr war ihr Leben ein bisschen anders als bei den meisten damals. Sie wuchs nämlich bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf.
heute ganz normal, aber damals war das wirklich was Besonderes und wurde eben auch nicht gern gesehen.
Genau, so ist es. Die Mütter, die so lebten, wurden in keiner Weise unterstützt, eher im Gegenteil. Man wollte solch einer Lebensweise ja keinen Vorschub leisten. Die Mutter war Krankenschwester und hatte dann einen deutlich älteren Mann kennen und lieben gelernt, einen Journalisten. Der war allerdings verheiratet und erst als dessen Frau starb, sie beging Selbstmord, konnten Mutter und Vater heiraten und taten das dann auch.
Und wie änderte sich das Leben für Andrea Sawatzki dadurch?
Also sie war damals 8 Jahre alt etwa. Sie freute sich dann auch erstmal nun auch einen Vater zu haben. Aber es war schon auch ein bisschen schwierig. Sie war das ja gar nicht gewöhnt. Die Mutter gab dann sofort ihren Beruf als Krankenschwester auf. Es gab ja nun einen Mann, der für sie sorgte. So war das damals. Und Mutter und Kind zogen zum Vater in die Brunnenstraße im bayerischen Baltham bei München. Und doch schnell wird klar, der Vater ist krank oder der wird sehr schnell krank und die Diagnose ist schrecklich, nämlich Alzheimer. Der Vater kann dann bald auch nicht mehr arbeiten und die Familie ist von Armut bedroht. Die Mutter muss natürlich dann wieder arbeiten als Nachtschwester und Andrea muss immer wieder auf ihren Vater aufpassen.
Immer öfter tat mein Vater Dinge, die ich nicht verstand. Er machte mir Angst damit und ich reagierte immer sensibler auf ihn. Zunehmend ertrug ich den Klang seiner Schritte nicht mehr. Ich hatte versprochen, ihn davon abzuhalten, meine Mutter tagsüber aufzuwecken. Doch wenn ich mich ihm in den Weg stellte, schürte das seinen Argwohn. Er betrachtete mich aus zusammengekniffenen Augen und verlangte nach einer anderen Person, die ihm half. Wenn ich ihm erklärte, dass es niemanden außer mir gäbe, schob er mich beiseite, um ins Schlafzimmer zu kommen. Natürlich war er stärker als ich, und ich musste ihn durchlassen. Wenn meine Mutter ihn dann übernahm, fühlte ich eine große Erleichterung, weil ich wusste, dass er auf sie hörte. Aber ich hatte auch versagt, weil er sie wieder geweckt hatte. Meine Enttäuschung darüber, dass er anders war als andere Väter, als die Väter aus dem Fernsehen, wie Herr Brady zum Beispiel, aus 3 Mädchen und 3 Jungen, wich der Überzeugung, dass er mich einfach nicht mochte. Warum sonst behandelte er mich so? Darüber, dass er krank sein könnte, redeten wir nicht. Vielleicht entsprach ja sein Handeln seinem eigentlichen Charakter und meine Mutter hatte sich in ihm getäuscht. Sie schottete uns immer mehr ab, aber wer sollte auch kommen, wenn sie tagsüber schlafen musste? Sicher ahnte sie, dass sich der Zustand meines Vaters weiter verschlechtern würde, aber sie schwieg.
Tja, bald weiß Andrea dann doch, was mit dem Vater los ist, kann sich was darunter vorstellen unter der Diagnose Alzheimer. Das Leben wird dann für diese Familie immer schwieriger, denn zum Krankheitsbild gehört ja so eine Weglauftendenz, Aggressionen auch, ein gestörter Tag- und Nachtrhythmus. Und deswegen schottet sich die kleine Familie mehr und mehr dann auch ab und dazu kommt, dass es in den 60er, 70er Jahren noch viel weniger Hilfen von außen gab.
Den Vater in eine Einrichtung zu bringen, das war keine Option?
Also für die Mutter nicht. Sie war ihm so dankbar für die guten Momente, die die beiden miteinander hatten. Dafür, dass er sie auch nach Jahren dann noch geheiratet hatte. Er war vorher halt ihre große Liebe gewesen. Aber für sie und Andrea wird es wirklich immer schwieriger. Die kleine Andrea übernimmt immer mehr der Pflege, auch das Waschen des Vaters. Und abends, wenn die Mutter Nachtschicht im Krankenhaus hat, ist Andrea, die noch mit ihrem Stoffhund Susi spielt, mit dem Vater allein.
Jetzt lag ich in meinem Bett in der Brunnenstraße und wartete auf den Schlaf. Nebenan sah mein Vater fern. Das flackernde Licht des Bildschirms und der laut aufgedrehte Ton ließen mich immer wieder hochschrecken, wenn ich gerade dabei war, einzuschlafen. Und was hatte es auch für einen Sinn, einzuschlafen? Wenn mein Vater zum Sendeschluss den Fernseher ausgeschaltet und das Wohnzimmerlicht gelöscht hatte, fand er oft die Tür zum Flur nicht mehr und rief um Hilfe. Oder er verwechselte die Schiebetür zu meinem Zimmer und tastete sich einen Weg durchs Dunkel zu meinem Bett. Dann klopfte er auf meine Decke oder fuhr mir mit seinen kalten Händen übers Gesicht. Jedes Mal erschrak ich mich zu Tode. Nachdem ich ihn ins Schlafzimmer geführt und in sein Bett gelegt hatte, wartete ich mit Susi darauf, dass er wieder aufstand. Das hörte ich am Quietschen der alten Sprungfedern. Sobald dieser Ton erklang, war ich hellwach. Meist quietschten kurze Zeit später die Scharniere der Schranktür. Er zog sich wieder an, um auf Wanderschaft zu gehen. Wenn ich aufstand, um ihn noch einmal ins Bett zu bringen, begegnete er mir manchmal nackt im Flur mit nichts an außer seiner Wollmütze und seiner Krawatte. Ich hasste seinen Anblick. Ich hasste seinen nackten Körper. Ich hasste ihn dafür, dass er sich mir so zeigte.
Tja, man spürt, das ist die komplette Überforderung für dieses junge Mädchen, auch den Teenager Andrea gewesen. Und das führt dann auch dazu, dass sie Dinge tat oder unterließ, die jetzt letztendlich Schuldgefühle bei ihr hinterließen. Die Situation endet dann erst mit dem Tod des Vaters, der von Andrea mit großer Erleichterung aufgenommen wird, was die Mutter wiederum ja sehr schmerzt.
Das ist eine wirklich heftige Kindheitsgeschichte. Wie gefallen Ihnen denn Stil und Aufbau?
Na, es ist ja bewusst als autobiografischer Roman geschrieben. Das heißt, durch dieses Romanhafte kann die Autorin Andrea Sawatzki auch so eine gewisse Distanz aufbauen. Und geschrieben ist es zusätzlich so in vielen Episoden, die zeitlich auch ein bisschen hin und her springen, aber doch so, dass die Hörer nicht überfordert werden. Der Stil ist bewusst einfach gehalten. Also Andrea Sawatzki versucht nicht zu überdramatisieren. Auch das finde ich eigentlich sehr gut.
Wie gefällt sie Ihnen als Ich-Erzählerin?
Auch da spüre ich so einen gewissen Wunsch nach Distanz. Also sie berichtet recht kühl von den Veränderungen beim Vater und der häuslichen Situation. Und nur ab und zu schlüpft sie so stimmlich in die Rolle des kleinen Mädchens, das von der Situation überfordert ist. Das finde ich alles sehr angemessen und überzeugend.
Sollten wir das Hörbuch hören, ja oder nein?
Ich finde schon. Andrea Sawatzki beschreibt ihre Kindheit so zwischen Verzweiflung und Verantwortung ohne jede Lamoyanz. Das nimmt einen mit und beschrieben wird zwar die Situation in den 1960er und 70er Jahren. Manches ist inzwischen besser geworden. Es gibt mehr Hilfsangebote. Trotzdem, es zeigt, was solch eine Krankheit für Angehörige und vor allem für Kinder dann bedeuten kann.
Andrea Sawatzki, Brunnenstraße, Autorinnenlesung. 3 CDs haben eine Dauer von 3 Stunden und 37 Minuten, kosten 20 € und sind bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Osterwold Audio erschienen. Deutsche Gedichte und Balladen, das verspricht das Hörbuch mit dem Titel »Vom Zauber einer verwehenden Sprache«. Wer bringt uns denn diesen Zauber nahe, Dorothee Meyer-Karwig?
Das sind Ulrich Tukur und Christian Redl, also zwei Vollblutschauspieler, und die Pianistin Olena Kuschbler. Was man aus dem Booklet erfährt, es ist ein Mitschnitt einer Live-Aufführung von 2021 im St. Pauli-Theater Hamburg. Und das wird jetzt nicht ganz klar aus dem Booklet, aber man bekommt das Gefühl, das war die Entscheidung der beiden oder der drei, was die Auswahl der Texte angeht.
Wie kommen Sie da drauf?
Weil im Booklet die starke Liebe der beiden Schauspieler zu diesem Genre, also Gedichte und Balladen, hervorgehoben wird. Also Ulrich Tukur, so heißt es dort, bekam schon am Bett vom Vater Goethe und Schiller zitiert. Und Christian Redl ist mit den Live-Lesungen und Platten von Klaus Kinski zum Genre hingeführt worden. Was beide lieben, die Geschichten, die über Balladen erzählt werden. Also wie ein Krimi lebt die Ballade ja von Spannung, Dramatik. Also da geht es thematisch um Liebe, Mord, Eifersucht und Ehebruch. Und das kommt wie beim Bänkelsang oft sehr drastisch daher. Also Balladen wollen unterhalten mit Spannung, aber auch mit Komik, Sex und Crime.
Das klingt nach guter Unterhaltung.
Ja.
Welche Balladen hören wir denn hier?
Also viele bekannte, wie zum Beispiel Der Handschuh und der Taucher von Friedrich Schiller oder Die Brücke am Tay von Theodor Fontane oder auch Goethes Erlkönig. Dann auch Kästners Ballade vom Misstrauen oder Brechts Ballade von der Hanna Kasch.
Und wie passen da die Gedichte dazu, die hier ausgewählt wurden?
Auch das sind Verse, in denen Geschichten richtig erzählt werden. Also Kästners sachliche Romanze ist dabei, Enzensbergers Gedicht, Das kleine Hotel und viele andere mehr. Und die Klaviermusik korrespondiert dann jeweils mit den Texten, stammt in der Regel dann auch aus der gleichen Zeit wie diese.
Die Verse und Balladen stammen ja aus mehreren Jahrhunderten. Welche Dramaturgie folgt denn der gesamte Auftritt?
Also zeitlich und thematisch kann ich jetzt nicht unbedingt eine Linie erkennen. Ich glaube, die drei wollen schlicht unterhalten, das Publikum bei der Stange halten. Die beiden Schauspieler beginnen abwechselnd sozusagen zum Warmlaufen einzeln, unterbrochen dann eben von der Klaviermusik. Und warm gesprochen und gespielt schwingen sich dann auf zu einer gemeinsamen Interpretation, und zwar Die Brücke am Tay von Theodor Fontane. Da agieren alle drei gemeinsam und das hören wir uns jetzt mal an.
Wann treffen wir drei wieder zusammen?
Um die 7. Stunde am Brückendamm.
Am Mittelpfeile.
Ich lösche die Flammen.
Ich mit.
Ich komme von Norden her.
Und ich von Süden.
Und ich vom Meer.
Hei, das gibt ein Ringelrein. Und die Brücke muss in den Grund hinein.
Und der Zug, der in die Brücke tritt, um die 7. Stunde.
Hei, der muss mit.
Ah, muss mit.
Tant, Tand ist das Gebilde von Menschenhand.
Auf der Norderseite das Brückenhaus. Alle Fenster sehen nach Süden aus. Und die Brücknersleut ohn Rast und Ruhe und in Bangen sehen nach Süden zu. Sehen und warten, ob nicht ein Licht übers Wasser hin. Ich komme, spricht, ich komme. Trotz Nacht und Sturmes flug ich der Edinburger Zug. Und der Brückner, jetzt.
Ich sehe einen Schein am anderen Ufer. Das muss er sein. Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum. Unser Johnny kommt und will seinen Baum. Und was noch am Baume von Lichtern ist, zünd alles an, wie zum heiligen Christ. Der will heuer zweimal mit uns sein. Und in 11 Minuten ist er herein.
Und es war der Zug. Am Süderturm keucht er vorbei, jetzt gegen den Sturm. Und Johnny spricht, die Brücke noch. Und was tut es? Wir zwingen es doch. Ein fester Kessel, ein doppelter Dampf, die bleiben Sieger in solchem Kampf. Und wie es auch rast und ringt und rennt, wir kriegen es unter das Element. Und unser Stolz ist unsere Brück. Ich lache, denke ich an früher zurück, an all den Jammer und all die Not mit dem elend alten Schifferboot. Wie manche liebe Christfestnacht habe ich im Fährhaus zugebracht und sah unserer Fenster lichten Schein und zählt und konnte nicht drüben sein. Auf der Norderseite das Brückenhaus. Alle Fenster sehen nach Süden aus. Und die Brücknersleut, ohn Rast und Ruh und in Bangen, sehen nach Süden zu. Denn wütender wurde der Windespiel. Und jetzt, als ob Feuer vom Himmel fiel, erglüht es in niederschießender Pracht überm Wasser und dort. Wieder ist Nacht.
Wann treffen wir drei wieder zusammen?
Um Mitternacht, am Bergeskamm.
Auf dem hohen Moor, am Erlenstamm.
Ich komme.
Ich mit.
Ich nenn euch die Zahl.
Und ich die Namen.
Und ich die Qual.
Hei, wie Splitter brach das Gebälk entzwei.
Tand! Tand ist das Gebilde von Menschenhand.
Ja, das war die Brücke am Tay von Theodor Fontane mit Christian Redl, Ulrich Tukur und der Pianistin Olena Kuschpler.
Und dazu muss ich sagen, ich bin wirklich beeindruckt von dieser Interpretation. Mhm. Waren aber auch ein paar kleine Verhaspler drin, oder?
Ja, das ist eben live. Es ist eine starke Interpretation. Beide Interpreten, Christian Redl und Ulrich Tukur, drehen so richtig auf, lesen mit sehr viel Dampf, sag ich mal. Mhm. Ein schönes Beispiel für die Sprach- und Sprechkunst der beiden. Und damit wollen sie uns eben solche Balladen auch wieder näher bringen.
Ich glaube, den Auftritt der drei würde ich mir richtig gerne mal live ansehen.
Ja, das geht mir auch so. Mhm. Auch wenn ich nicht mit jeder Interpretation mitgehen kann, diese CD macht richtig viel Spaß. Redl und Tukur haben recht, die Balladen und Verse sind sehr unterhaltsam, spannend und anrührend. Daher noch was Kurzes, Rainer Maria Rilkes Gedicht Herbst.
Die Blätter fallen, sie fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an. Es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.
Das war Ulrich Tukur mit einem Gedicht von Rainer Maria Rilke Herbst und Olena Kuschpler haben wir dann auch noch gehört mit Musik von Robert Schumann ausgeblendet.
Ich habe mich gerade so richtig schön weggeträumt. Mhm. Die CD belegt den 2. Platz der hr2 Hörbuch-Bestenliste vom April. Ist das eine gute Entscheidung, Dorothee Meyer-Karwick?
Ja, doch, durchaus. Auch wenn mich eine Sache ein bisschen verwundert hat. Bei der Aufnahme werden keine Titel und keine Verfasser genannt. Da man auch sehr selten Applaus hört, kann ich mir vorstellen, dass das weggeschnitten wurde, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber nun gut, das Booklet immerhin nennt die Verfasser der Gedichte und Balladen und weitere Hintergrundinfos werden leider nicht genannt, da ist das Booklet ein bisschen karg. Insgesamt ist es aber doch eine Empfehlung. Wie schrieb einer der Juroren, immer merkt man den Schauspielern ihre große Lust an, den Texten neues Leben einzuhauchen. Also, der Zauber kommt schon rüber.
Vom Zauber einer verwehenden Sprache. Deutsche Gedichte und Balladen mit Ulrich Tukur und Christian Redl am Klavier, Olena Kuschbler. Eine CD und damit eine Stunde und 17 Minuten kosten 18 € und sind bei Random House Audio erschienen. Sascha Stanicic hat einige Romane für Erwachsene geschrieben. Seine Erzählungen und Romane wurden in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Bei unserer Besprechung geht es jetzt aber um ein Kinderhörbuch. Es heißt Panda Pant, wie die Pandas mal Musik zum Frühstück hatten. Dorothee Meyer-Karwig, was ist denn bitte eine Panda Pant?
Das ist eine Sprachschöpfung von Sascha Stanicic. Es geht darum, wie Musik in die Welt der Panda-Bären kam. Pandas, das wissen wir ja, essen am liebsten Bambus, kiloweise. Und bei Panda-Bär nicht Peter mit einem kleinen oder einem großen Ohr ist es genauso.
Jetzt habe ich was im Ohr. Nicht Peter? Das ist ein Name?
Ja, Sascha Stanicic hat den Panda-Bären Peter genannt, sagt aber gleich auch, dass Pandas ja eigentlich keine Namen haben, schon gar keine europäischen. Sie leben ja in China. Und daher nennt er ihn dann nicht Peter.
Okay, aber wie kommt jetzt die Musik in Nicht-Peters Leben?
Nicht-Peter frühstückt gerade mal wieder sein 20 Kilogramm Bambus-Frühstück und schmatzt und kaut und dann...
Plötzlich hörte einen Ton, also keinen schönen Ton oder so. Aber hey, hast du ein Leben lang Bambus gegessen ohne Ton, dann muss der erste gar nicht schön sein, um so richtig spannend zu sein. Und nicht Peter, der wollte diesen Ton sofort wiederhaben, ist ja klar. Doch wo war der jetzt hin? Nicht Peter kratzte sich am großen Ohr, wo der Ton rein ist, dann kratzte er sich am kleinen Ohr, wo der Ton wieder raus ist. Er linste in das Bambusrohr. Es war hohl und dunkel. Aha, aha, perfektes Versteck für einen Ton. Nicht Peter klopfte also das Rohr aus, der Ton steckte aber anscheinend fest. Nicht Peter schabte am Rohr, schab, 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 schab. Der Ton war nicht kitzelig. Nicht Peter krallbohrte ein Loch in das Rohr, um den Ton so rauszupulen. Nichts. Noch ein Loch, noch ein Loch. 6 Löcher. Ja, 6 Löcher, nichts. Aber immerhin rochen seine Krallen jetzt total lecker. So, und jetzt pustete nicht Peter in das Bambusrohr. Und da, der Ton war wieder da. Also nicht da. Nicht Peter konnte ihn immer noch nicht sehen. Und diesmal guckte er sogar unter seinem Po nach. Was gar nicht so einfach ist für Pandas, ganz ehrlich. Aber Moment mal. Was, wenn es noch andere Töne gab?
Tja, und hier hörten wir den Autor selbst mit einem Ausschnitt aus Panda Pant, wie die Pandas mal Musik zum Frühstück hatten. Jedenfalls nicht Peter pustet und langsam verändern sich die Töne, werden mal hoch, mal tief. Und dann kommt Nachbarbär nicht Gerhard dazu und spielt ebenso auf dieser Flöte. Und dann treffen sie auf die Panda-Bärin nicht Olivia und die frisst die Bambusflöte erstmal auf. Ah. Aber dann macht sie eine neue und spielt auf ihr, dass es nur so eine Art hat.
Ja, sind alle Pandas mega talentierte Flöteriche? Nicht Olivia rockte den Bambus nämlich derart, dass andere Tiere angelockt wurden. Der Salamander, der ringelte sich im Kreis und schrie immer wieder: Salamander, alle miteinander! Salamander, alle miteinander! Einige Äffchen headbangten heftig. Headbangen, das soll dir Mama oder Papa oder Oma oder Tante Otto zeigen. Headbangen, das ist so ein sehr dolles Nicken, ja, sehr dolles Nicken zu einem lauten Lied, als würdest du etwas sehr mögen. Ja, so ist Headbangen.
Ja, Headbanken, das machen wir jetzt mal nicht.
Bülent Ceylan.
Genau, der kann das sehr gut. Ja, jedenfalls kommt dann auch noch die Bambusratte Watte dazu und die dirigiert die Musik der Panda. Sie bringt dadurch Ordnung ins Spiel. Das klingt besser, aber ja, auch ein bisschen langweiliger. Als ihr Ratte Watte dann schlafen geht, spielen die anderen Pandas ohne ihren Dirigenten weiter auf ihre Art eben. Und das klingt dann so.
Ich hätte fast mitsingen können. Wenn es nicht Pandas wären, dann würde ich sagen, es ist eine ganz schöne Katzenmusik.
Ja, stimmt, aber es macht den Pandas viel Spaß. Und darum geht es ja in dieser Geschichte, um Spaß und um Fantasie. Und davon hat Sascha Stanisic reichlich. Und daher hat Regine Rogge, Jurorin der H2-Hörbuch-Bestenliste, auch dieses Hörbuch als persönlichen Tipp für die Aprilliste empfohlen. Und sie schreibt dazu dies. Mit seiner Lesung entfacht Sascha Stanisic ein Feuerwerk an Ideen, wunderbar einfallsreich, mit viel Sprachwitz und hinreißend lebendig.
Die Geschichte klingt wirklich wie gerade frisch vom Autor erfunden.
Ja, Sascha Stanisic liest nicht einfach, er erzählt und trifft dabei, glaube ich, den Humor von kleinen Kindern, die wie die Pandas gerne herumtollen und großen Spaß an so einer Katzenmusik haben. Die Katzenmusik wird hier übrigens von Christine Thomsen gespielt. Das ist eine Diplom-Musikpädagogin und sie beweist auf dieser CD, dass sie auch sehr gut zum Beispiel Querflöte und auch die traditionelle chinesische Flöte, die sie spielen kann.
Sascha Stanisic, Panda Pant, Autorenlesung. Eine CD hat eine Dauer von 38 Minuten und kostet 10 Euro. Das Hörbuch ist bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen und für Kinder ab 5 geeignet. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.